Liebe Geschwister, wir lesen Prediger 9 ab Vers 11. Und ich werde es immer stückweise auslegen unter der Überschrift Weisheitsregeln. Prediger 9, Vers 11. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein. Zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer beliebt sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück oder Umständen, besser übersetzt. Weil Glück ist missverständlich. Ja, da hat ein Läufer trainiert, monatelang, jahrelang. Dann kommt endlich der große Auftritt. Der Wettkampf, und einen Tag vor dem Wettkampf hat er einen Unfall. Alles Training umsonst. Sowas gab es schon ab und zu auch in den Olympischen Spielen. Da haben Soldaten ein hartes Training gemacht, da kommt der Krieg und plötzlich kommt eine Seuche im Heer und viele können nicht ausziehen. Da hat man sich Güter angehäuft über viele Jahre, hat Aktien angesammelt. Ganz tolle Empfehlungen gab es da. Die Aktie wird bestimmt steigen und wachsen. Und plötzlich kommt die Wirtschaftskrise, der Zusammenbruch und alles oder fast alles Geld ist mit einem Nu weg. Da hat einer sich eingesetzt bis zur Grenze für Menschen, wollte sich damit einen Namen machen. Aber plötzlich kam diese Enthüllung über seine geheimen Affären oder auch seine Finanzamtsbetrügereien und der ganze gute Ruf ist plötzlich zunichte. So einige Beispiele zu dem, was wir gelesen haben. Zum Laufen hilft nicht schnell sein. Ein noch so gutes Training kann durch die Umstände zunichte gemacht werden. Zum Kampf hilft nicht stark sein. Kann einer noch so viele Muskeln haben, aber ein kleines Virus, eine Grippe, eine Unpässlichkeit, die ihn zu Boden wirft, macht seine ganze Kampfeskraft kaputt. Zur Nahrung hilft nicht geschickt sein. Wenn man noch so viele Schätze anhäuft, die Diebe können einbrechen, die Motten können die wertvollen Kleider zerfressen, der Rost kann das Edelmetall auflösen im Laufe der Zeit oder die Aktien können kaputt gehen durch die Wirtschaftskrise, wie wir es auch jetzt erlebt haben, vielerorts. Alles das ist vergänglich. So ja auch das Hauptthema des Buches Prediger. Es ist alles eitel, alles ganz eitel, vergänglich, nichtig, sinnlos, wenn man es nur unter der Sonne betrachtet. Das Leben unter der Sonne hat seine Grenzen, ist der Kreislauf des Kommens und Gehens, des Sterbens und Geborenwerdens, des Sammelns und Verlierens. Und so auch hier. Und dass einer angenehm oder beliebt sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann. Es hängt auch von den Umständen ab. Alles liegt an Zeit und Glück oder Umständen. Damit soll nicht gesagt werden, dass wir nichts mehr tun sollten, dass wir nicht trainieren sollten, dass wir nicht auch Nahrungsvorräte anlegen dürften, dass wir nicht unser Geld sinnvoll einsetzen dürfen, das ist damit nicht gesagt, sondern es heißt, dass wir dabei im Blick behalten sollen, Gott sitzt im Regimente und der Mensch ist abhängig von seiner Führung und auch seiner Zulassung. Wir wissen nicht, welches Schicksal vielleicht schon morgen oder vielleicht schon heute noch über uns hereinbricht. Schicksal ist das, was Gott schickt. Alles liegt an seiner Hand, in seiner Hand. Im Neuen Testament lesen wir im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 16. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So, nun, wenn man den Blick weitet über die Sonne, wenn man sieht, Gott wirkt alles, das Wollen und das Vollbringen. Sogar die Bekehrung. Wir dürfen zwar beten, dass der Herr uns Glauben schenkt und stärkt, dass er auch andere erweckt und zur Bekehrung und Wiedergeburt führt. Aber es kann sich niemand bekehren, wenn ihn nicht Gottes Geist zieht. Wir sollen beten für uns und für andere. Aber Gott zieht und er wirkt das Wollen und Vollbringen. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir lesen weiter, Vers 12. Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern wie die Fische gefangen werden mit dem verderblichen Netz und wie die Vögel mit dem Garn gefangen werden, so werden auch die Menschen verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt. Ein Schockerlebnis. Man geht zum Arzt, man ahnt nichts Böses, alles normal. Ich kenne selber so einen Bruder, dem es so ging. Und dann sagt er ihm, sie haben Blutzuckerwerte über die Alarmgrenze, schon weit darüber. Zuckerkrank, hat es gar nicht gewusst, hat nur immer so Durst gehabt und so Müdigkeit. Und plötzlich erfährt man Zuckerkrank. Oder noch schlimmer, ein Tumor wird gefunden. Irgendwas hat da wehgetan, im Bauch, ein Tumor. Sind schon Metastasen da? Ja, wenn die schon da sind, sieht es dann immer schon schlechter aus. Aber auch hier liegt es an Gottes Führung und Zulassung. Natürlich sind wir vergängliche Geschöpfe. Wir müssen alle sterben, falls wir nicht in die Entrückung hineingelangen sollten. Und sollten uns bereit machen für den Tag unseres Todes, dass wir Gott kennen, dass wir durch Jesus Christus Vergebung unserer Sünde empfangen haben. Dann können wir getrost heimgehen zum Vater. Ansonsten enden wir in der Verlorenheit. Der Mensch weiß seine Zeit nicht. Das heißt praktisch für uns, wir sollten immer bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Sünde dem Herrn bekennen, bereinigen lassen, abwaschen lassen durch sein Blut und in seiner Kraft weitergehen, durch seine Gnade geleitet, dem Feind widerstehen und wenn wir doch gefallen sind, aufstehen, nicht liegen bleiben, sodass nichts zwischen Gott und uns steht, dass wir alles bereinigen. Und das Abendmahl ist auch ein Gedenken daran, an das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, wo er uns reingewaschen hat durch sein Blut. Der Mensch weiß seine Zeit nicht, sondern es geht ihm wie den Fischen, die plötzlich gefangen werden mit dem verderblichen Netz. Da kommt der Fischer, wirft das Netz aus und hopp, schon sind sie drin, so schnell kann es gehen. So schnell können wir einen Herzschlag kriegen und in der Ewigkeit sein. Und wie die Vögel mit dem Garn gefangen werden, so werden auch die Menschen verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt. Ja, Gott schenkt uns gute Tage. Es geht uns auch hier in Deutschland noch relativ gut, insgesamt gesehen, die Gesamtbevölkerung mit Ausnahmen, zunehmende Zahl von Ausnahmen, die an der Armutsgrenze oder schon in der Armut leben müssen. Aber die böse Zeit kann plötzlich über uns hereinbrechen, auch als Volk. Je mehr wir Sünde tolerieren in unserem Volk und auf uns laden, sei es durch in Politik oder auch im kleineren Bereich, umso mehr wird Gott seine Gnade zurückziehen und die böse Zeit, auch dann gipfelnd im Antichristen, kann über diese Welt hereinbrechen. Denn der Antichrist wird nur die letzte Ausreifung des Bösen sein. Und dann wird Gott seine Gerichte senden, um diesen zu richten und alle, die ihm nachgefolgt sind, in den Pfuhl von Feuer und Schwefel zu werfen. Es können Lebenskrisen über uns hereinbrechen, Arbeitslosigkeit, Versagen, Unfälle oder ein plötzlicher Tod, schmerzliche Trennungen im Leben. Alles dient zu unserer Demütigung und Ernüchterung. Dass wir nicht denken, es geht immer so wunderbar weiter wie vielleicht momentan. Dass wir bereit sind, auch in schweren Zeiten dem Herrn nachzufolgen. Dass wir demütig bleiben und in der Abhängigkeit vom Herrn. Es heißt an einer anderen Stelle im Buch Prediger, das alles dient dazu, dass wir den Herrn fürchten sollen. Ehrfurcht vor ihm haben und sehen, nichts kann ich dir bringen, alles Herr bist du. Ist das auch deine Haltung? Diese Demut und Abhängigkeit von Gott. Verse 13 bis 18 im Zusammenhang. Da wird eine kleine Geschichte erzählt, die aber eine tiefgehende Bedeutung hat. Ich habe unter der Sonne auch diese Weisheit gesehen, die mich groß dünkte. Da war eine kleine Stadt mit wenig Männern darin und es kam ein großer König. Der belagerte sie und baute große Bollwerke gegen sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, Der hätte die Stadt retten können durch seine Weisheit. Aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Da sprach ich, Weisheit ist zwar besser als Stärke, doch des Armen Weisheit wird verachtet. Und auf seine Worte hört man nicht. Der weisen Worte, in Ruhe vernommen, sind besser als des Herrschers Schreien unter den Törichten. Weisheit ist besser als Kriegswaffen, aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes. Es wird bewusst gesagt, eine kleine Stadt, die ist überschaubar. Das heißt, man konnte diesen weisen Mann nicht übersehen, man hat ihn gekannt. Aber was war sein Problem? Er war arm, er war kein Angesehener der Stadt, keiner der großen Honorationen, nicht der Bürgermeister oder König dieser Stadt. Vielleicht ein Bettler am Rand, aber er war geleitet von Gottes Weisheit. Er hatte Erkenntnis, die andere nicht hatten. Aber weil er so arm und verachtet war, hat man nicht auf ihn gehört. Ist es heute nicht auch so? Ich will jetzt das nicht pauschalisieren, aber sind die Politiker, die oben sitzen, immer die klügsten eines Volkes? Oder sind es vielleicht die skrupellosesten, die am meisten mit ihren Ellbogen arbeiten, sich emporschaffen und durch Beziehungen unsauberer, vielleicht sogar okkulter Art in Freimaurerkreisen bis in die obersten Ränge emporsteigen? Ist es nicht auch schon so in den Kirchen und in den Freikirchen und evangelikalen Dachverbänden, dass die skrupellosesten und anpassungsfreudigsten, die meisten Kompromisse schließen, dass die dann emporrutschen in die höchsten Ämter und die Sachen von oben her verderben? Ich rede jetzt mal Klartext. So haben wir doch heute die Situation bis hinein in die frommen Kreise. Ich sage deshalb immer, die Gemeindebasis in den auch Verbänden ist oft noch besser als die Spitzen, die oben sind. Deshalb empfehle ich immer, wenn ich gefragt werde, bildet unabhängige Gemeinden, damit ihr nicht von irgendwelchen verführten Verführern abhängig seid. Man kann es jetzt nicht pauschal auf alle Verbände übertragen, aber wir erleben zunehmend die Verwässerung des Evangeliums von den Spitzen her, verschiedener Dachverbände, auch im christlichen Bereich und auch in der Politik. Trotzdem sollen wir der Obrigkeit gehorsam sein, soweit sie nicht direkt gegen Gottes Gebote etwas beschließt. Das ist die Ausnahme. Dann erst gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Römer 13 und Apostelgeschichte 5 ist hier zusammenzusehen, im Zusammenhang der gesamten Heiligen Schrift. Aber hier diese kleine Stadt, sie hatte einen großen König, der sie belagerte von außen her. Und darin war dieser arme, weise Mann, der hätte die Stadt retten können durch seine Weisheit, aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Es war also nicht so eine große Stadt wie jetzt Pforzheim mit 100.000 Einwohnern, sondern eine kleine Stadt, wo man sich kannte. Aber da, obwohl man wusste, er ist weise, aber er hat halt nichts zu sagen. Also hat man lieber auf die Mächtigen, aber Unweisen gehört. Und das war das Verderben dieser Stadt. Und mir ist aufgefallen, da ist auch eine gewisse Parallele zu unserem Herrn Jesus in diesem Gleichnis, das hier der Salomo gebraucht. Die Bibel hängt ja zusammen. Auch der Herr Jesus kam ganz klein und arm und verachtet in diese Welt, in einer Krippe geboren, wurde verspottet und verfolgt von seinen Neidern. Und schließlich haben sie gerufen, kreuzige ihn, nachdem er mit dem Esel in Jerusalem eingeredet war, nicht auf dem Sieges- und Schlachtross. Kreuzige ihn. Er wurde als Wanderprediger verspottet und als Freund der Huren und Zöllner und Säufer und so weiter. Und sie taten ihm damit wieder Unrecht mit mancherlei Vorwürfen, denn er war wirklich der einzig vollkommene Mensch, weil er zugleich Gottes Sohn ist in alle Zeit und Ewigkeit. Aber sie haben lieber auf andere gehört. Sie haben die Freilassung von Barabbas, des Mörders, gefordert und haben den Unschuldigen verurteilt. Ja, auch hier sehen wir schon, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Viele urteilen nach dem Augenschein und laufen den großartig mit lautem Getöse auftretenden Mächtigen nach, anstatt auf die Stimme der göttlichen Weisheit zu hören, die eben im stillen, sanften Sausen daherkommt und nicht auf, mit dem Pomp großer Heere und sagenhafter Kleidungsstücke, die ja auch im kirchlichen Bereich so verbreitet sind. Wir müssen keine großartigen geistlichen Gewänder anziehen, um das Wort Gottes zu verkündigen oder zu hören, sondern Gott kommt in Einfachheit und Schlichtheit daher, so wie im Stall zu Bethlehem und am Kreuz von Golgatha. Aber es ist die göttliche Kraft verborgen unter der Schwachheit, unter dem, was den Menschen so unscheinbar erscheint. Hören wir auch das, was hier bereits im Buch Prediger über Jesus prophetisch vorausgesagt ist. Es waren nur wenige, die damals wirklich auf Jesus gehört hatten. Aber seine Botschaft und seine herrliche Auferstehung hat dann vielen die Augen geöffnet. Und so ist heute immer noch die christliche Kirche, wenn man es mal jetzt so global ausdrückt, die größte in der Welt, wobei natürlich die Mehrheit Namenschristen sind, muss man leider auch sagen. Wirklich entschiedene Christen sind. Eine kleine Herde, wie der Herr Jesus selber sagt, die auf dem schmalen Weg dem Lamme nachwandeln. Ich hoffe, wir gehören dazu. Des Weisen Worte in Ruhe vernommen sind besser als des Herrschers Schreien unter den Törichten. Ja, das ist gewiss wahr. Und Weisheit ist besser als Kriegswaffen. Der Herr Jesus kam nicht auf dem Schlachtruss. Wenn er aber kommen wird, um dem Antichristen und seinem falschen Propheten ein Ende zu machen, wird er auf dem weißen Pferd des Siegers erscheinen, Offenbarung 19. Dann wird sich zeigen, wer wirklich die Macht hat und schon immer gehabt hat. Weisheit ist besser als Kriegswaffen, aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes. Tote Fliegen verderben gute Salben, ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Ist das nicht tragisch? Da kann viel Weisheit sein, aber wenn dann eine Torheit hinzukommt, ist das sehr, sehr schädlich. Und wir merken so schnell, dass wir da auch überfordert sind. Denn keiner von uns ist vollkommen. Vollkommen war und ist nur der einzigartige Sohn Gottes, Jesus Christus. Deshalb brauchen wir seine Vollkommenheit, seine Gerechtigkeit, dass unser schmutziges Kleid ausgetauscht wird gegen sein weißes Kleid der Reinigung und Heiligung. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn in den Himmel ich werde eingehen. Ein einziger Bösewicht dagegen verdirbt viel Gutes. Ja, das war schon am Anfang so. Adam und Eva, durch einen, so sagt Römer 5, ist der Tod in die Welt gekommen, durch die Sünde des einen, des Adam, verführt durch die Schlange und vermittelt der Eva. Aber Adam war entscheidend hier, ja, der erste Mensch, der versagt hatte. Und Christus als der zweite Adam hat die Erlösung erwirkt, die unendlich viel kostbarer ist als die Sünde Adams Verhängnis bringen konnte. Also die Erlösung wiegt unendlich viel mehr als die Sünde. So wird auch gesagt in Römer 5. Und doch hat diese eine Sünde, die Übertretung der ersten Menschen, das Verderben in die Welt gebracht. Und genauso finden wir in Josua 7 das Beispiel von Achan. Es war wohl dieser eine nur, der sich bereichert hatte, der von den Schätzen genommen hatte von Jericho, obwohl es nicht erlaubt war. Ihr dürft nichts nehmen von dem Gebannten. Und dann wurde durch Los und durch Befragung herausgefunden, Gott hat es genau geoffenbart, Achan ist es. Und es, man hat dann auch dieses Gold und den babylonischen Mantel im Boden vergraben gefunden, in seinem Zelt. Und er musste gesteinigt werden, genauso wie das, was er genommen hatte, vernichtet werden musste. Aber das hat den Sieg gekostet damals, die Israeliten, diese Sünde eines Einzelnen. Gegen die Amoriter haben sie dann verloren, obwohl sie gegen Jericho diesen Sieg davongetragen hatten. Und genauso der Sohn Salomo selber. Salomo hat es ja vorausgesehen. Im Buch Prediger kommt immer wieder die Frage, was wird nach mir kommen? Ja, wird der Sohn das Erbe gut verwalten? Nein, Rehabeam, der Nachfolger Salomos, hat das Erbe verschleudert. Er hat ungerechte Bedingungen auf das Volk legen wollen und er hat gesagt, mein Vater hat euch womit gezüchtigt? Mit Ruten, ich werde Skorpione auf euch hetzen, ja, ich sage es jetzt aus dem Gedächtnis. Und er hat dann noch mehr Abgaben auferlegt und dann sind 10 Stämme abgefallen vom Reich. Und es hat sich geteilt für viele Jahrhunderte in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Nur Juda und Benjamin, die beiden Stämme, haben Rehabeam die Treue gehalten. Ja, die Sünde eines Einzelnen. Natürlich hing es auch zusammen mit der Sünde Salomos, aber Gott wollte das Gericht noch nicht zu seinen Lebzeiten losbrechen lassen, da er doch ihm immer wieder auch treu gedient hatte. Und man kann davon ausgehen, dass das Buch Prediger ja das Alterswerk von Salomo ist, wo er die Nichtigkeit auch seiner Sünden erkannt hat und noch zur Umkehr gefunden hat. Ein einziger Bösewicht verdirbt viel Gutes, aber ein einzelner Guter kann auch viel in Ordnung bringen. Ja, einer, der wirklich dem Herrn nachfolgt, obwohl wir nicht vollkommen sind, aber doch dieser Wille, dem Herrn wirklich nachzufolgen, kann so viel Gutes bringen und dann auch die Ausführung in der Tat. Wir denken an Noah, ja, der wirklich gehorsam über viele Jahrzehnte die Arche gebaut hatte und die Menschheit hindurchgerettet durch die Sintflut, auch die Tiere gerettet. Oder an Abraham, der wirklich Gott gehorcht hat und ausgezogen ist in das verheißene Land. Oder Mose und Josua, man könnte die ganze Reihe der Männer und Frauen Gottes hier aufzählen. Bis hin natürlich zu unserem Herrn Jesus, der gehorsam war, bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und danach dann auch die Apostel, die die Botschaft, das gute Evangelium verbreitet haben. Also nicht nur auf den einen Bösen wollen wir schauen, der viel Gutes verdirbt, sondern es gibt auch Gute, die ein Licht hineinbringen in die Finsternis dieser Welt, sodass die Finsternis immer mehr zurückgedrängt wird, ja, und das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Auch jetzt schon in dieser Welt. Auch wenn die Verführung am Ende wieder zunimmt. Aber der Herr wird dem ein Ende machen, wenn er erscheint und sein herrliches Reich errichten. Tote fliegen, verderben gute Salben. Das ist ein treffendes Bild für die Verderbnis von wenig Unreinheit in einer guten Salbe. Da wird alles durchsäuert. Ein wenig Säuerteig durchsäuert eine ganze Gemeinde. Ein wenig geduldete Sünde, offen gelebte geduldete Sünde, kann schon eine ganze Gemeinde zersetzen. Und das sollte auch im guten Sinne dann Gemeindezucht geübt werden, nach 1. Korinther 5. Kann ich jetzt hier nur andeuten. Ein wenig Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre. Wenn ich sonst viel Weises sage und dann mich völlig daneben benehme, streiche ich selber mein Zeugnis durch. Kennt ihr das auch? Es ist sehr tragisch, wenn einem sowas passiert. Da kann man dann nur Buße tun und um Vergebung bitten. Ja. Gerade mit der Zunge geschieht das sehr schnell. Am Ende von Kapitel 10 werden wir darauf nochmal zurückkommen, die Zungensünden. Kapitel 10, Vers 2. Des weisen Herz ist zu seiner Rechten, aber des toren Herz ist zu seiner Linken. Der Weise hat das Herz sozusagen auf dem rechten Fleck. Aber der Tor, da geht alles daneben. Weil er einfach, also man kann es auch mit nah übersetzen, Tor, nah, weil er kein Maß und kein Ziel kennt und einfach nach seiner jetzigen Lust lebt. Da ist er mal faul, da ist er mal schwatzhaft, da ist er mal ungeduldig, da ist er mal bestimmend, obwohl er gar nichts wirklich zu sagen hat in seiner Torheit. Ja, das ist ein Tor. Er trägt auch das Herz auf den Mund. Ja, so wie es ihm gerade einfällt, ohne die Kontrolle einzuschalten, seiner Lippen, seiner Zähne und vor allem seines Gehirns und des Heiligen Geistes ohnehin. Auch wenn der Tor auf der Straße geht, fehlt es ihm an Verstand. Doch er hält jeden anderen für einen Toren. So die beste Übersetzung. Auf der Straße kommt er sich dann noch groß vor, tritt groß auf und verhält sich doch närrisch. Aber wenn dann die Leute ihn komisch angucken, denken, der, guck mal, wie die komisch gucken. Das sind lauter Toren, aber ich bin wer? So ist es. Ja. Und ein Auge, das krank ist, nur ein solches Auge sieht sich selber und hält sich selber für etwas Besonderes. Ja, ein Bild gesprochen jetzt. Wenn ein Auge gesund ist, sieht man die anderen, nimmt sie wahr, so wie sie sind. Kluge und törichte Menschen und sieht aber das realistisch. Aber ein Tor, der sieht nur sich selber gut, wie ein krankes Auge, das sich selber bewundert, ich bin wer und so toll und so schön und die anderen sind alle nichts sozusagen. Wie töricht, vor allem wenn er es dann auch noch ausspricht und sich so verhält, dass jeder denkt, aha, der ist aber ganz schön eingebildet. Oder auch diejenigen, sind ja auch oft Frauen, nicht nur Männer. Aber so ist es, wenn man sich selber für größer hält als andere. Das ist die größte Torheit. Die biblische Regel ist, dass man den anderen höher achten soll als sich selbst. Philipper 2. Nur dann können wir ihn auch lieben und Werke der Barmherzigkeit praktizieren gegenüber unseren Mitmenschen. Wer nur auf sich fixiert ist, der wird nicht wirklich glücklich sein, weil er immer nur guckt, dass die anderen ihn bewundern, dass es ihm selber gut geht, ja, dass er Anerkennung bekommt, dann ist man immer angewiesen auf die Anerkennung durch die anderen, aber die werden es einem kaum geben, wenn sie merken, was für ein eingebildeter Pinsel das ist. Ja. Ich hoffe, ihr versteht es, dass wir auch aus dieser Weisheit hier lernen dürfen. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns auch gegenseitig loben dürfen. Jeder Mensch braucht auch Anerkennung. Man muss es richtig verstehen, aber auch richtig gewichten. Aber wie glücklich, wenn man von sich wegschauen kann und gelernt hat, dem anderen auch zu dienen, nicht nur das eigene Ich auszustaffieren, mit stolzer Haltung wie ein Hahn. Der Tor aber hält jeden anderen für einen Tor, nur sich selber nicht. Das ist sehr peinlich, ja, wenn sowas geschieht. Und dann noch weitere Weisheitsregeln. Wenn des Herrschers Zorn gegen dich ergeht, so verlass deine Stätte nicht, denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Vielleicht bist du an einem Arbeitsplatz und da hast du einen Chef, der manchmal sehr aufbrausend, vielleicht sogar ungerecht gegen dich ist. Wie verhältst du dich da? Da sagst du, das lasse ich mir nicht bieten, ich weiß das besser, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, auch wenn du noch da oben stehst. Nun kann der raten, wie das dann ausgeht. Du wirst nicht lange an der Stelle sein. Ich will damit nicht sagen, dass wir Ungerechtigkeit einfach durchgehen lassen und nie was sagen, aber es ist viel besser, wenn wir ruhig bleiben, gelassen bleiben, erst mal darüber beten, darüber schlafen und dann vielleicht gerade einem solchen Menschen mit Liebe und Respekt begegnen und ihn dadurch beschämen. Und dann wird er sich auch verändern, wenn er merkt, oh, der schlägt ja gar nicht mit den gleichen Waffen zurück. Ich hätte auch schon oft Anlass gehabt, mich zu wehren mit der Art, wie andere mich angegriffen haben. Aber es ist viel besser, wenn wir erstmal darüber schlafen, das ist sowieso gut, ja, ins Gebet gehen und dann sachlich und in Liebe darauf antworten. Nicht polemisch, nicht unter die Gürtellinie zielen. Es kommt dann viel besser an, auch bei dem, der uns beschimpft hat. Und dann denkt er, das ist ein wirklicher Christ. Ja. Der schlägt nicht zurück, der hält auch die andere Backe hin. Und so wird auch ihm die Luft herausgehen für seine Aggression, früher oder später. Die Erfahrung habt ihr sicherlich auch schon gemacht. Also nicht aufbrausend zurückschlagen, sondern einmal eine Zeit verstreichen lassen, in Gelassenheit manches ertragen. Nur so kann der Kreislauf des Hasses, der Gewalt, der Beschimpfungen und Verletzungen durchbrochen werden. Nur so. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und das empfehle ich euch auch zu praktizieren. Wenn des Herrschers Zorn gegen dich ergeht, so verlass deine Stätte nicht, denn Gelassenheit wendet großes Unheil ab. Also nicht gleich kündigen und sagen, da bleibe ich nicht mehr. Erst nochmal drüber schlafen und sehen, ob es wirklich nicht mehr geht. Natürlich gibt es Fälle, wo es wirklich nicht mehr geht, wo man dann auch schon gezielt rausgemobbt wird. Da sollte man dann auch früher oder später gehen und sagen, ich suche mal jetzt einen anderen Platz, da wo der Herr mich hinstellt, möchte ich hingehen. Aber man darf auch für seine Feinde beten, selbst in solchen schwierigen Umständen. Der Kluge schweigt und gibt nach und er besiegt Hass durch Liebe. Das gilt grundsätzlich allerdings. Vers 5. Dies ist ein Unglück, das ich sah unter der Sonne. Gleich einem Versehen, das vom Gewaltigen ausgeht. Ein Tor sitzt in großer Würde und Reiche müssen in Niedrigkeit sitzen. Ich sah Knechte auf Rossen und Fürsten zu Fuß gehen, wie Knechte. Wie schon gesagt, es sind nicht immer die Klugen und Weisen, die oben sind. Manchmal sind es unberufene Menschen in Stellungen, die über ihren Verstand und ihre Weisheit gehen. Das ist eine große Tragik. Ja, man sollte deshalb beten, dass Gott auch solche Menschen beruft in höhere Stellungen, die wirklich die Gaben haben und auch das Verantwortungsbewusstsein, die es nicht zu ihrem eigenen Vorteil, zu ihrer Bereicherung oder egoistisch eben missbrauchen, sondern die an ihre Untergebenen denken. Das sind gute Könige und Herrscher und Regierende, die nicht in die eigene Tasche wirtschaften, sondern zum Wohl ihrer Untertanen, wie man früher gesagt hat. Heute sagt man ja Bürgerinnen und Bürger. Und doch haben wir heute im Grunde auch Könige und Fürsten über uns, auch wenn es nicht mehr so heißt. Das heißt heute Abgeordnete und Bundeskanzler und so weiter. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und jetzt kommen einige Weisheitsregeln für den Umgang im Alltag. Ab Vers 8, das möchte ich auch zusammenfassend lesen, Vers 8 bis 11. Wer eine Grube gräbt, der kann selbst hineinfallen. Und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, der kann sich dabei wehtun. Und wer Holz spaltet, der kann dabei verletzt werden. Wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schmiede ungeschliffen bleibt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten. Aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn. Wenn die Schlange beißt vor der Beschwörung, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Habt ihr das alles verstanden, was da gesagt wird? Ja. Ist nicht so leicht zu verstehen, es sind ja Weisheitssprüche. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Auslegungen. Ich versuche es jetzt mal so auszulegen, wie mir es der Herr geschenkt hat. Und zwar ist der Schlüssel dazu, steht im Neuen Testament, in Epheser 5, Vers 15. Das ist geradezu die Reihenfolge hier, wie auch in Prediger 10, wo es heißt, Epheser 5, Vers 15, so seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kaufet die Zeit aus. Das sind die drei Punkte enthalten, die auch in diesen Weisheitssprüchen stehen. Vorsichtiger Wandel im alltäglichen Leben, nicht unweise, sondern weise handeln und die Zeit auskaufen. Die Zeit nutzen, die Gott uns schenkt und den richtigen Zeitpunkt für das dementsprechende Handeln erkennen und ergreifen. Diese drei Punkte. Vorsichtig wandeln, das wird durch die Bilder und Beispiele hier illustriert in Vers 8 folgende. Wer eine Grube gräbt, der kann selbst hineinfallen. Das heißt, wenn du eine Grube gräbst, dann passt sehr auf, dass dich nicht selber erwischt. Das gilt natürlich auch im übertragenen Sinne. Wenn wir jemanden in eine Falle locken wollen, kann es sein, die schnappt für uns selber zu. Es gibt Leute, die wollen anderen schaden und am Schluss fällt der Fluch auf sie selber zurück. Gott lässt nämlich nichts unbestraft. Deshalb handle aufrichtig, sei nicht hinterhältig, locke niemanden in eine Falle, sondern geh offen und ehrlich mit deinen Mitmenschen um. Wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Auch das heißt, sorgfältig und vorsichtig mit Dingen umgehen. Man muss aufpassen, wenn man ein Bauwerk zerstört, dass es nicht auf einen selber fällt oder dass nicht plötzlich aus dem Mauerwerk eine Schlange oder irgendein giftiges Reptil hervorkommt. Giftige Eidechsen soll es ja auch geben. Das findet man oft so an alten Bauten. So also dieses Bild. Das heißt aber auch, wir sollen auch im Zerstören von irgendwelchen Dingen oder gewachsenen Dingen, Strukturen, man spricht auch von konservativ, etwas bewahren, soll man nicht zu beeilen. Da soll man auch weise sein. Es gibt zum Beispiel Beispiele, wenn junge Prediger schon in Gemeinden gekommen sind, die haben versucht, alles innerhalb kurzer Zeit umzukrempeln. Moderne Methoden, die Jugend muss entsprechend gefördert werden. Und dann hat das die Gemeinde gespalten. Die Schlange hat zugebissen. Der Teufel hat sein Zerstörungswerk ausgeübt. Auch das, wenn man Dinge einfach einreißen will, die gut gewachsen waren. Es gibt auch falsche Traditionen, die nicht mit der Bibel begründbar sind. Aber wenn man denkt, man muss alles umkrempeln, eine Mauer einreißen, die ein guter Schutz war gegen die Welt, dann kann der Satan die Schlange zubeißen. Auch das lese ich hier raus aus Vers 8. Vers 9, wer Steine bricht, der kann sich dabei wehtun. Und wer Holz spaltet, der kann dabei verletzt werden. Deshalb geh vorsichtig um, wenn du etwas brichst oder spaltest. Man kann dabei sich selber verletzen. Das ist im Handwerk so. Das ist aber auch bei jeder Veränderung und auch bei jeder Arbeit, die wir angehen. Wir sollen es behutsam angehen, unter Leitung des Heiligen Geistes. Gerade wenn es sich auch auf Gemeindeleben bezieht, dass wir da nicht Dinge einfach umkrempeln, die gut waren, die biblisch begründet waren. Wie oft werden heute Gemeinden so umgekrempelt, dass man sie nicht mehr erkennt. Das tut dann sehr weh, das führt zur Spaltung. Und viele Herzen werden dabei verletzt. So möchte ich das Bild jetzt mal im übertragenen Sinne auch deuten in Vers 9. Wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schneide ungeschliffen bleibt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten. Aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn. Das ist jetzt das Zweite, mit Weisheit es tun. Seht nun zu, wie er vorsichtig wandelt, vorsichtig, behutsam, nicht als Unweise, sondern als Weise. Es ist ja so, wenn ihr ein stumpfes Messer habt, erstmal um dieses zu verwenden, dann müsst ihr viel kräftiger schneiden und es kann sein, es schneidet gar nicht richtig. Genauso, wenn man hier ein Eisen hat, etwa ein Beil oder eine Axt und man haut auf etwas hinein, braucht man viel mehr Kraft, wenn es nicht mehr scharf ist. Es ist viel besser, man lässt die Klinge schärfen oder schärft sie selber im Wörtlichen, aber man lässt sie schärfen, indem man um göttliche Weisheit bittet. Denn wer in Weisheit etwas tut, der braucht viel mehr Kraft, eigene Kraft, wenn er von göttlicher Weisheit inspiriert ist. Ein Beispiel aus dem Alltag, man sagt, was du nicht im Kopf hast, das musst du in den Beinen haben. Und so ist es auch bei mir, ich kann mir immer nur eine Sache merken. Wenn ich manchmal in den Keller gehe, dann sagt meine Frau, bring doch das und jenes mit. Und ich versuche mir schon zu merken, aber meistens vergesse ich eins. Dann muss ich nochmal laufen. Ja, würde man sich das genau zu Herzen nehmen, vielleicht sogar aufschreiben, müsste man nur einmal laufen. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Es sollen ja Frauen mehrere Sachen gleichzeitig tun und denken können. Männer nicht so sehr. Ist wohl ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist. Bei mir ist es jedenfalls so. Und ich bewundere das immer, wenn meine Frau zwei, drei Sachen gleichzeitig machen kann. Kochen und telefonieren und noch reden und noch die Kinder beaufsichtigen. Weil alles, ja. Liegt das den Männern auch so? Nicht immer so, gell? Bin gerade froh, wenn ich eine Sache einigermaßen hinkriege. Aber man kann da beten, auch um Weisheit und Kraft und das Eisen schärfen lassen, sodass man weniger Kraft braucht, sondern Gott wirken lassen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann der richtige Zeitpunkt. Das Dritte, was auch in Epheser 5 steht, kaufe die Zeit aus. Das ist dieser rätselhafte Vers 11. Wenn die Schlange beißt vor der Beschwörung, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Ein bewusst vielleicht provokatives Bild verwendet, die Schlangenbeschwörer. Ja, die muss erstmal ruhig sein. Die darf ja nicht beißen, wenn er das macht, mit ihr macht. Dann wäre sie ja vorbei, könnte er sie auch nicht mehr beschwören. Also er muss die Schlange so trainieren können, dass sie ihm gehorcht und den richtigen Zeitpunkt für alles beachten. Und so ist auch in unserem Leben, wenn wir Dinge zur falschen Zeit tun, die vielleicht an sich richtig sind, dann bringt es keine Frucht. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel um 8 hier zum Gottesdienst gefahren wären, wäre kein Mensch da gewesen, hätten wir wieder heimfahren müssen. Banales Beispiel. Ja. Deshalb ist auch die Uhr eine wunderbare Erfindung, sage ich mal. Denn Gott hat nicht ohne Grund die Zeit geschaffen. Wir sind heute ja angewiesen auch auf Terminkalender, wissen wir alle, sonst würden wir wahrscheinlich das meiste vergessen. Nicht? Aber vor allem gilt es, den richtigen Zeitpunkt im Leben zu beachten. Gott hat auch den richtigen Zeitpunkt für unser Leben. Wann Menschen zum Glauben kommen, auch den Zeitpunkt des Todes, den Zeitpunkt für Handeln und auch für Schweigen, für Reden, für Aktivitäten, für innere Sammlung. Alles hat seine Zeit. Das steht gerade im Prediger. Jedes Ding hat seine Zeit. Und wir sollen das auch von Gott so annehmen. Aber wenn der Zeitpunkt da ist und uns das gezeigt wird vom Herrn, dann auch entsprechend handeln. Dann nicht die Zeit verstreichen lassen. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Vor allem dieser Zeitpunkt ist ganz entscheidend wichtig für Zeit und Ewigkeit. Nun die letzten Verse. Vers 12 bis 20, ich lese Vers 12 bis 15 zunächst im Zusammenhang. Die Worte aus dem Munde des Weisen bringen ihm Gunst, aber des Toren Lippen verschlingen ihn selbst. Der Anfang seiner Worte ist Narrheit und das Ende verderbliche Torheit. Ein Tor macht viele Worte, aber der Mensch weiß nicht, was sein wird, und wer will ihm sagen, was nach ihm werden wird? Die Arbeit ermüdet den Toren, der nicht einmal weiß, in die Stadt zu gehen. Wie im Buch der Sprüche ist auch hier die Gegenüberstellung Weiser und Tor bzw. Narr durchgängig immer wieder zu finden im Buch Prediger. Und so auch hier, man sieht auch, dass der gleiche Autor ist, Salomo, inspiriert vom Heiligen Geist. Und Hier die Worte, das habe ich ja schon gesagt, möchte ich jetzt kurz fassen. Die Worte aus dem Munde des Weisen bringen ihm Gunst, aber des Toren Lippen verschlingen ihn selber. Wenn der Weise etwas sagt, wird es wohl durchdacht sein, wird es auferbauend sein, wird es der Seele des anderen guttun, wird es den Menschen auch geistig und geistlich fördern. Und das bringt auch Gunst, wenn man merkt, man wird gefördert durch weise Rede und Handlung eines Menschen. Der Tor dagegen, er reißt nieder, er macht sich lächerlich über andere, er zieht sie hinab, er macht schlüpfrige Witze, ja, alle möglichen solchen Sachen, und das kommt nicht gut an bei Menschen, die es ernsthaft meinen. Natürlich, gleich zu gleich gesellt sich gern Toren zu Toren, die hören einander dann, zum Beispiel unter Alkoholeinfluss dann mit allen möglichen derben Witzen, aber ein wirklich suchender oder auch weiser Mensch, der freut sich an den Lippen des Weisen oder des anderen Weisen. Die Lippen des Narren verschlingen ihn selber. Ihr Ende schauet an. Der Anfang seiner Worte ist Narrheit und das Ende verderbliche Torheit. Und doch hat jeder Mensch die Möglichkeit zur Umkehr. Auch ein Narr, wenn er nur hören könnte und sein Herz Gottes Wort und Gottes Geist öffnen würde, könnte weise werden, könnte herausfinden aus diesem Jammertal der Narrheit. Der Tor macht viele Worte, das ist geradezu kennzeichnet, dieses Plappern wie die Heiden. Denn Heidentum ist auch Torheit. Atheismus ist Torheit. Die Toren sprechen, es gibt keinen Gott, Psalm 14 nachzulesen. Und das ist diese Narrheit in der Endzeit, dass so viele jetzt auf diesen Atheismus-Boom aufspringen. Viele Worte und nichts dahinter. Viel Schall und Rauch, aber keine Substanz ist in seiner Rede und in seinem Handeln. Der Tor macht viele Worte, aber der Mensch weiß nicht, was sein wird, und wer will ihm sagen, was nach ihm werden wird. Das heißt, der weise Mensch, er hört auf Gott, ist offen für seine Führung, weiß, meine Zukunft ist in Gottes Hand. Und vor allem, der Tor ist an sich von Natur aus schon faul. Die Arbeit ermüdet den Toren, der nicht einmal weiß, in die Stadt zu gehen. Sogar dazu ist er zu faul. Er denkt, das fällt ihm alles zu. Würde er am liebsten im Schlafenland leben, wo ihm die Trauben in den Mund wachsen und die Balken sinken. Die Faulheit lässt die Balken sinken. Vers 18, durch lässige Hände tropft es ins Haus. Das hängt untrennbar zusammen. Er lässt das, was er vielleicht noch geerbt hat von seinen Vorfahren, verfallen. Und am Schluss landet er auf der Gosse. Das ist ein törichter Mensch. Es gibt Menschen, die sind unverschuldet arbeitslos. Ja. Aber das ist etwas anderes, als wenn jemand bewusst sich der Arbeit verweigert. Solche Menschen sollen wir nicht sein. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, heißt es. Es heißt nicht, wer nicht arbeiten kann, sondern wer nicht arbeiten will, wer sich weigert, wer arbeitsscheu ist, ohne krank zu sein, ohne behindert zu sein. Weh dir, Land, dessen König ein Kind ist und dessen Fürsten schon in der Frühe tafeln oder zechen oder sich dem Alkohol hingeben. In Jesaja 5, Vers 11 lesen wir, weh denen, die morgens früh auf sind zu saufen. Es ist ein Bild des Jammers, wenn man manchmal solche Menschen sieht, auch in der Stadt, die schon morgens mit der Bierflasche oder noch schlimmeren Alkoholika herumlaufen und sich schon morgens vorlaufen lassen, sie überhaupt nicht fähig zu arbeiten oder noch was Klares zu denken. Ja, wir sollen solchen Menschen auch helfen, für sie beten, aber ihnen auch sagen, kehre um von deinem Weg. Das ist die größte Hilfe. Nicht, dass wir den Alkoholismus noch unterstützen. Wenn wir was geben, dann ein Brötchen, aber nicht Geld, dass sie noch mehr saufen. Und vor allem, wenn das ein Kind ist und dessen Fürsten schon in der Frühe tafeln, das heißt ein unreifer König, ist ein Schaden für das Land. Es gab in der Bibel Ausnahmen, Josia etwa, der früher auf den Thron kam, aber die richtigen Berater hatte und dann in der Gottesfurcht heranwuchs. Aber mit Kind ist hier gemeint ein unreifer König, der nicht wirklich in Gott und seiner Weisheit gegründet ist. Und der zerstört ein Land, es wird Chaos entstehen. Aber wohl dir, Land, dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit tafeln als ehrbare Männer und nicht als Zecher. Ja, auch Christen können feiern, aber so, dass es nicht drunter und drüber geht, dass es nicht unter die Gürtellinie geht beim Gerede und dass es auch zur rechten Zeit ist und nicht zur Unzeit. Nicht schon morgens Feste feiern, wenn dann abends nach einem vollbrachten Tag, dass man da sich dann freuen darf und Gott danken darf für das vollbrachte Werk. Zur rechten Zeit Tafeln, als ehrbare Männer und nicht als Zecher. Sauft euch nicht voll Weins, daraus ein unordentliches Wesen folgt. Alles in Maßen, aber nicht in Massen, wird fast gleich geschrieben, ist aber das Gegenteil voneinander, um das richtig zu verstehen. Vers 18 habe ich schon erwähnt, durch Faulheit sinken die Balken und durch lässige Hände tropft es im Haus. Ich denke, das spricht so deutlich, müssen wir nichts weiter dazu sagen. Und dann die letzten Verse. Man hält Mahlzeiten, um zu lachen, und der Wein erfreut das Leben, und das Geld muss alles zu Wege bringen. Im Buch Prediger wird immer wieder gesagt, freue dich deines Lebens, das Gott dir geschenkt hat. Es ist eine Gabe Gottes. Es wird nicht gesagt, du musst griesgrämig durch das Leben gehen. Gerade im Prediger steht das immer wieder, aber es steht gleichzeitig da, fürchte Gott dabei. Sündige nicht, wenn du dich freust an dem, was Gott dir geschenkt hat. Freue dich auch der Frau deiner Jugend. Das findet sich alles im Buch Prediger. Freue dich des Lebens, aber ohne zu sündigen. Das unterscheidet uns von der Welt, die den Nachsatz weglässt. Ja. Die sagt, freue dich des Lebens und fertig. Aber sie denken dabei nicht an Gott, der uns zur Rechenschaft ziehen wird. Hier steht also, man hält Mahlzeiten, um zu lachen, der Wein erfreut das Leben und das Geld muss alles zu Wege bringen. In dem Zusammenhang ist das sicherlich hier negativ gemeint, diese Formulierungen. Sicherlich, der Wein erfreut das Leben, aber das Übermaß des Weins zerstört das Leben. Wie überhaupt jede Droge das Leben zerstört. Und alles kann zum Rausch werden und damit wird es zur Sünde. Wenn wir uns berauschen, aus der Realität verabschieden, in Scheinwelten hineintauchen und in einen Zustand der Passivität, Hypnose und Trance verfallen, dann kann der Feind, der Teufel, Macht über uns gewinnen. Und deshalb steht im Petrusbrief, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, dass er euch verschlinge. Nicht Trancezustände, nicht Betäubung des Bewusstseins ist unser Ziel als Christen, sondern hellwach und in Liebe und Aktivität Jesus dienen. Und nur noch eine letzte Weisheit in Vers 20. Fluche dem König auch nicht in Gedanken und fluche dem Reichen auch nicht in deiner Schlafkammer, denn die Vögel des Himmels tragen die Stimme fort und die Fittiche haben, sagen's weiter. Die Wände haben Ohren, sagt man so schön. Ist da was dran? Schau trau wem, wenn du irgendetwas erzählst. Wie oft hat man ein Geheimnis jemand anvertraut und plötzlich, vielleicht nach ein paar Wochen, kommt es wieder bei einem an. Es hat nur einer gewusst, aber der eine war nicht dicht und hat es weitergetragen. Sei vorsichtig. Ich habe schon die schlimmsten Sachen erlebt, bis hin zum Bruch des Beichtgeheimnisses. Auch da muss man unter Umständen vorsichtig sein und genau schauen, wem man etwas anvertraut, vielleicht aus dem intimsten Bereich. Und vor allem, wenn man dem König flucht, oder auch dem Reichen, der viel Einfluss und Geld hat, dann kann es selber für einen verhängnisvoll werden. Das heißt nicht, dass man nicht die Wahrheit sagen sollte, gerade als Christ. Aber man sollte sie so sagen, dass es auch das Herz erreicht und dass es nicht gehässig ist. Hier steht ja Fluchen. Es steht nicht, dass es verboten sei, die Wahrheit zu sagen, aber Fluchen, ja. Das ist ja auch wirklich etwas, was man nicht tun soll, auch nicht als Christ. Wir dürfen heute Kritik üben an den Mächtigen. Wir haben noch diese relative Freiheit. Wie lange noch, wissen wir nicht in Europa. Es hängt jetzt sehr stark von Tschechien ab, ob die Falle zuschnappt oder nicht. Wir können auch da beten für den Präsidenten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir nicht fluchen sollen, sondern segnen, auch die Obrigkeit. Und auch wo Fehler sind, wo wir sagen, sehen, es geht gegen Gottes Wort, um Umkehr beten. Fluche dem König auch nicht in Gedanken, steht da. Ja, fluchen sollen wir überhaupt nicht. Es wird nur einmal ein Fluch ausgesprochen, zu Recht im Neuen Testament, in Galater 1, Vers 6. Verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Weil das kostet die Menschen das ewige Leben, die diesem falschen Evangelium folgen.
Aber ansonsten sind wir aufgerufen zu segnen, sogar die Feinde zu segnen. Matthäus 5 in der Bergpredigt nachzulesen. Die Vögel des Himmels tragen die Stimme fort und die Fittiche haben, sagen es weiter. Und so will ich damit schließen, uns aufzurufen, fluchet nicht, sondern segnet. Segnet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch verfolgen und beleidigen. Das sagt der Herr Jesus. Das ist der einzige Weg, seine Liebe auszubreiten. Und Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wir sollen die Wahrheit sagen, auch wenn sie unbequem ist, aber nie als Fluch, sondern eben als Wahrheit. Und das in Sachlichkeit und Liebe, dann wird auch das Herz des Widersachers sich Stück für Stück verändern. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für diese Weisheit, die wir schon im Alten Testament finden, im Buch des Predigers. Schenk, dass wir das beherzigen, was wir gehört haben, dass wir segnen, statt zu fluchen, dass wir aber auch die Wahrheit in Liebe sagen, dass wir nicht faul sind, sondern in Fleiß dein Werk tun. Ja, beschenke uns mit deiner Weisheit im Denken, Reden und Tun. Dir sei Lob und Ehre gebracht. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.